da fallen viele Leute auch vom Pferd, dass sie sagen, dem Behinderten muss es gut gehen, das muss alles super für ihn passen, sondern auch, kann der Trainer überhaupt mit mir arbeiten, ist das für ihn gut oder hat er nicht eigentlich eher dauernd Herzinfarkte, weil er denkt, oh Gott, was mache ich, wenn der absäuft, und wäre es nicht zum Beispiel gut, wenn irgendeine Betreuungsperson zum Beispiel dabei wäre, sodass er sich auch auf die anderen konzentrieren kann, weil jetzt in meinem Fall in der Hinsicht nicht nötig, weil meine Mama mich die ersten Jahre immer begleitet hat und da die Trainer auch sehr offen waren. Aber da ist es einfach dieses beiderseitige Kommunizieren und auch Kompromisse finde. Weil man muss sagen, wie schon gesagt, wenn man behindert ist, hat man eben dieses Los leider mal gezogen. Das heißt aber jetzt nicht, dass sich die ganze Welt um einen nach einem ausrichten muss, sondern man muss auch kompromissbereit sein. Und das fehlt mir teilweise auch bei den Behinderten, eine gewisse Kompromissbereitschaft zu sagen, okay, ja, wir haben Probleme, ja, okay, müssen wir jetzt aber auch mal akzeptieren. Wie können wir trotzdem unser Ziel erreichen, zu schwimmen oder Sport zu treiben? Und nicht, oh, jetzt muss ich aber den Hintereingang zum Schwimmbad nehmen. Boah, jetzt kann ich aber gar nicht mehr schwimmen, weil da fühle ich mich so diskriminiert. Sondern, dass man sagt, ist blöd, kann ich verstehen, aber du willst schwimmen, das ist dein Hauptziel. Dann nimm den Hintereingang, schau, dass du es hinkriegst. Und wenn irgendwann mal das Bad saniert wird, schauen wir, dass wir vorne eine Rampe hinbauen. Haben wir alle was davon.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Fränkischer Talk. Heute ist ein Mann bei mir, der im Studio seiner Mutter mit Glitzerkostümen und tanzenden Menschen groß geworden ist, der eigentlich in Podcasts immer über sehr ernste und wichtige Themen spricht, aber ab und zu auch einfach mal einen Shoutout loslässt und eine italienische schöne Frau sucht, der sich seinen zweiten Vornamen selber ausgesucht hat, weil sein eigentlicher erster Vorname manchmal für einen Mädchennamen gehalten wird, der 22 Jahre alt ist, in Erlangen lebt und dort Jura studiert, der für Magnetknöpfe am Hemd eine besondere Schwäche hat, der seine Friseurin durch seinen Alltag in den Wahnsinn treibt, der schon mal seine Beine zersägt und wieder zusammengeschraubt bekommen hat, der auf der Straße angestarrt und auch manchmal blöd angesprochen wird, der 7-mal in der Woche Krafttraining macht und trotzdem nicht ins Fitnessstudio geht, der mit der Hüfte 100 Kilo stemmen kann, was ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen kann, und der im Sommer 24 mit einer Goldmedaille, einer Silbermedaille und einer Bronzemedaille aus Paris zurückgekommen ist und damit einen nicht unerheblichen Anteil am Medaillenspiegel der deutschen Mannschaft geleistet hat. Herzlich willkommen, Josiah Topf, Paraschwimmer. Ich freue mich so, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Eine sehr interessante Vorstellung. Also ich glaube, so wild und durchmixt war es noch nie. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Sehr schön. Wir wollen ja niemanden langweilen hier, ne? Wie sehr nervt es dich eigentlich, immer auf deinen Körper so krass reduziert zu werden?
Das ist eine gute Frage. Und ich würde ehrlicherweise sagen, ich werde nicht nur auf meinen Körper runter reduziert. Es kommt natürlich immer drauf an, wo man gerade ist und mit wem man gerade ist. Aber wenn ich jetzt mit meinen Jura-Kommilitonen zusammensitze, dann ist eher mein Sachverstand für den Sachverhalt gefragt und jetzt nicht meine körperliche Einschränkung, was sehr, sehr schön ist. Wenn ich dann aber natürlich auf der Straße entlang laufe, wie es auch in der Vorstellung schon angesprochen wurde, kann es durchaus auch passieren, dass Kinder auf einmal vor mir stehen, auf mich zeigen und lachen, was dann natürlich sehr unschön ist, weil für diese Ausgangslage kann ich nichts. Und das irgendwie dann, ja, so reingedrückt zu bekommen und da wehrlos zu sein, das ist ein sehr ekelhaftes Gefühl. Aber das ist natürlich immer situationsabhängig. Ich glaube, in den geringsten Situationen in meinem Alltag werde ich nur auf meinen Körper reduziert.
Aber trotzdem sprechen immer alle mit dir über deinen Körper. Das tun ja auch wir heute, weil dein Körper einfach der Grund dafür ist, dass du überhaupt bei den Paralympics Sport treibst und nicht zum Beispiel bei den Olympischen Spielen. Du hast das TAR-Syndrom und wenn ich richtig informiert bin als medizinische Laien, kann das ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Bei dir ist es so, du hast stark verkürzte Beine, die auch noch unterschiedlich lang sind. Du hast keine Knie und du hast keine Arme, aber Hände, die quasi direkt an der Schulter andocken. Gerade ohne Arme zu schwimmen, finde ich eine total krasse Leistung, denn wenn man sich anguckt, wie Menschen schwimmen lernen, ist es eigentlich immer erstmal dieser große runde Kreis, den man mit den Armen macht. Kannst du mir erklären, wie du dich im Wasser überhaupt fortbewegen kannst? Also wie schwimmst du? Denn ganz ehrlich, wenn ich nur mich mit den Beinen fortbewege, gehe ich unter.
Also meine Schwimmtechnik zu erklären, ich kann es versuchen, es ist nicht ganz einfach. Aber was ich generell dazu sagen kann, ist, es hat sich entwickelt über die Jahre. Mhm. Also am Anfang haben wir angefangen zu schwimmen, wie jeder andere auch, auf dem Bauch und auf dem Rücken. Und ich bin dann so vor mich hingepaddelt. Und das war für den Anfang auch gut, das hat auch gepasst, aber es war nicht effektiv. Ich konnte nicht richtig gut atmen, weil ich meinen Kopf nicht so weit zur Seite drehen konnte und ich eben durch die Arme sehr limitiert war. Das heißt, die haben mir gar keinen Vortrieb gebracht, sondern eher in der normalen Bauchlageposition verhindert, dass ich schneller schwimmen konnte. Mhm. Und dann haben wir herumprobiert, haben gesagt, gibt es irgendwie schnellere Möglichkeiten? Da muss es doch irgendwas zu machen sein. Und haben uns nicht zufrieden gegeben mit dem Ist-Zustand, sondern gesagt, okay, komm, da muss es irgendeine Möglichkeit geben. Wir schauen mal, wie wir das hinkriegen. Und dann bin ich sehr, sehr dankbar einerseits meinem jetzigen Trainer, aber auch vielen Leuten, die mich begleitet haben, die immer mal wieder Impulse gesetzt haben, immer mal wieder Ideen hatten. Und aus diesen verschiedenen Ideen und aus diesen verschiedenen Lösungsvorschlägen hat sich jetzt ein oder mehrere Schwimmstile entwickelt, die sehr, sehr schnell sind und auch sehr effektiv. Und momentan schwimme ich auf einer Seite. Also das heißt, man kann sich das so vorstellen, ein Teil vom Körper, beziehungsweise die eine Hälfte des Körpers ist über Wasser, die andere Hälfte ist unter Wasser, wie so eine imaginäre Linie, die von Kopf bis Fuß geht. Und da mache ich Delfin-Kicks aus der Hüfte und mit dem Oberkörper versuche ich mich weitestgehend zu stabilisieren. Und so habe ich mittlerweile einen relativ effektiven Schwimmstil entwickelt, was jetzt Graulauten geht und was Rücken angeht, sind wir weiterhin auf dem Rücken geblieben, aber auch mit Delfin-Kicks.
Ist das normal im Parasport, dass jeder so seinen eigenen Style entwickelt oder ist das so ein bisschen so eine Josia Top Specialty?
Naja, man muss dazu sagen, wir in Deutschland haben ein sehr, sehr großes Problem, was die Trainingswissenschaften angeht. Und zwar, wir versuchen, jeden Athleten in eine Schablone reinzudrücken. Und das ist ungefähr so effektiv, wie wenn man jetzt zum Beispiel sich mit 20 Leuten in München trifft und einer sagt, ich habe das beste Restaurant der Stadt reserviert und das ist super, kann sein, aber wenn es halt Sushi ist und ich kein Sushi mag, dann bringt es mir nichts, dass es das beste Sushi-Lokal in ganz München ist, dann werde ich da nichts essen können. Und genauso wie wenn jemand Burger mag, Pommes, Pizza etc. Und das haben wir in Deutschland teilweise noch nicht so richtig verstanden. Und einige Athleten haben auch darunter gelitten, dass sie einfach Langstreckenschwimmer waren oder Kurzstreckenschwimmer, aber ihr Trainer dafür gar nicht ausgelegt war und auch nicht so motiviert war, sich mit einer anderen Materie zu beschäftigen. Und dadurch, glaube ich, auch einige Talente zerstört oder beziehungsweise zumindest demotiviert wurden. Und wir eventuell, das ist jetzt sehr spekulativ, aber davon bin ich überzeugt, besser dastehen würden, wenn wir sowohl im Para- als auch im olympischen Bereich nach individuellen Lösungen suchen würden.
Du hast ja insgesamt 4 Trainerinnen und Trainer. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft das? Hat da jeder einen eigenen Schwerpunkt? Können die alle das Gleiche? Kannst du mal erzählen, wie das mit denen läuft?
Also es ist eine Mischung, würde ich sagen. Und zwar, es hat mit einem Trainer angefangen, Christian Thiel. Der hat mich am Anfang begleitet und trainiert. Und für den bin ich auch sehr dankbar, weil es war einer der ersten, die an mich geglaubt haben und auch überzeugt waren, dass wir diesen Traum von Paralympics erreichen können. Und dann ist es aber halt so, dass Christian Thiel das nicht hauptberuflich macht. Das heißt, er hatte dann noch einen anderen Job und der hat ihn dann irgendwann nach München verschlagen. Und dort konnte er dann nicht mehr das Training so betreuen und mich auch nicht mehr so trainieren wie vorher. Das heißt, wir haben einen neuen Trainer gebraucht. Und dann kam Fabian Schwarz und da hat sich das dann irgendwann auch beruflich entwickelt und so weiter und so fort. Und im Nachhinein muss man aber sagen, es war perfekt, dass es immer zu dieser Zeit einen neuen Trainer kam oder eine neue Trainerin dazu kam, weil die alle in ihren Bereichen Schwerpunkte hatten und die auch in allen Bereichen verschiedene Arten von Professionalisierung durchgeführt haben. Zum Beispiel Fabian Schwarz hat Standardtests eingeführt und auch nochmal, was die Protokollführung angeht, also Trainingsprotokollieren, hat er nochmal auf eine neue Ebene gebracht. Roland Hoffmann hat nochmal eine ganz andere Idee fürs Brustschwimmen gehabt. Und Anna, wir sagen immer, Anna ist unser gute Laune-Mensch. Das heißt, wenn alle mal deprimiert sind, dann holen wir Anna dazu. Aber nein, auch sie ist fachlich einfach, weil sie auch Sport studiert, sehr, sehr gut in der Materie drin und hatte verschiedene Ansätze, die vielleicht am Anfang etwas unkonventionell wirkten, aber sich dann im Nachhinein als sehr effektiv herausgestellt haben. Deshalb auf der einen Seite haben wir Leute eingestellt oder Trainer eingestellt, weil wir einfach gesagt haben, okay, die momentanen Trainer können es nicht mehr leisten. Und auf der anderen Seite aber auch hat sich das dann so entwickelt, dass jeder seinen Schwerpunkt hat und jeder verschiedene Ideen und Dinge vorangebracht hat.
Wenn du sagst, wir haben eingestellt, klingt das, als wärst du eine Art Unternehmen. Finanziert ihr das selbst? Kommt das aus der Sportförderung? Ab wann muss man wirklich Geld ausgeben, wenn man sagt, ich will mehr als Spaß beim Sport? Ich will bei den Paralympics mitschwimmen.
Also man muss sagen, wir sind ein Unternehmen. Das ist ganz klar so, weil man kann sich das so vorstellen, ohne Betreuung oder Begleitung schaffe ich es in der Früh, mir nicht mal einen Kaffee zu machen. Ich brauche jemanden, der mich umzieht. Ich brauche jemanden, der mir beim Duschen hilft. Ich brauche jemanden, der mir beim Anziehen hilft und so weiter und so fort, der mir die Tasche packt. Das heißt, bis ich erstmal in der Schwimmhalle bin, brauche ich schon erstmal einen ganzen Hofstaat eigentlich um mich herum, der die einzelnen Dinge organisiert und leitet und macht. Und da bin ich sehr glücklich, dass das meine Eltern momentan noch machen, einfach weil ich ihnen da vertraue und wir auch jetzt uns so lange kennen, dass meine Eltern einige Handgriffe und Dinge, die ich brauche, schon ja nicht nur perfektioniert haben, sondern auch aus dem FF kommen. Das heißt, da bin ich nicht wie ein Bittsteller, wie könnten Sie bitte, machen Sie das bitte, ich bräuchte noch bitte, sondern ich stehe auf und meine Mama hat schon den Kaffee gemacht und es ist einfach schön, dass ich da nicht noch nachfragen muss und das für sie keine Selbstverständlichkeit ist, klar, aber irgendwie dazugehört. Und zum Thema Training muss man sagen, ja, wir haben, wie gesagt, verschiedene Leute eingestellt, beziehungsweise verschiedene Leute haben uns gefunden und ich bin dafür auch sehr, sehr dankbar, weil ich hatte sehr viel Glück in meinem Leben und Glück in Form von, dass ich immer zur richtigen Zeit die richtigen Leute gefunden und getroffen habe, die mir die Tür geöffnet haben. Wir zahlen die Trainer momentan alle selber und haben sie auch am Anfang schon selber gezahlt. Das ist der Preis dafür, dass man eine individuelle Lösung oder dass ich eine individuelle Lösung für mich haben wollte, was soweit auch in Ordnung ist. Aber wenn man sagt, man möchte mit dem Profisport beginnen, muss man ab Tag 1 Geld in die Hand nehmen, weil für Nachwuchs ist sehr, sehr wenig Geld, bis eigentlich gar kein Geld da. Wenn man dann irgendwann mal eine deutsche Meisterschaft geschwommen ist oder beziehungsweise eher eine deutsche Meisterschaft gewonnen hat und dann bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften teilnimmt, dann kriegt man langsam finanzielle Unterstützung, aber auch noch nicht viel. Also man kriegt so viel, dass man das Training und die Ausgaben, die Schwimmbrille, Schwimmhose und so decken kann, aber das war es dann auch im ersten Mal. Und das ist sehr, sehr schade, weil meine Eltern haben dadurch auch ein Risiko eingegangen. Sie haben gesagt, wir möchten dir das finanzieren, wir können dir das zum Glück gerade finanzieren, also machen wir es. Es war in keiner Weise klar, ob wir jemals wieder was von dem Geld sehen würden oder ob das sich irgendwie ansatzweise lohnt oder ob wir diesen Traum von Paralympics wirklich erreichen, das war in den Sternen. Und da bin ich Ihnen auch sehr, sehr dankbar, dass Sie beschlossen haben, sowohl zeitlich als auch finanzielle Mittel in die Hand zu nehmen, um mir das zu ermöglichen.
Das, was du beschreibst, ist die Art von Training, die du brauchst, diese ganze Unterstützung, die bei dir notwendig ist, macht das bei dir ja alles sehr viel aufwendiger und differenzierter, als es bei einem Athleten ist, der keine Beeinträchtigung hat. Würdest du sagen, dass das eine Form von Diskriminierung ist, weil du auch beim Thema Training es ja da schon schwerer hast und weil es da schon teurer wird und weil es da schon Spezialistinnen und Spezialisten braucht? Oder würdest du sagen, nee, das ist bei einem Athleten oder einer Athletin, die zu Olympia will, eigentlich genau das Gleiche?
Also ich finde es schwierig zu sagen, es ist genau das Gleiche. Dafür sind wir einfach zu unterschiedlich. Und deshalb finde ich auch, kann ich kein Vorbild sein, weil ich einfach die Lebensumstände von den anderen Leuten um mich herum nicht genug einschätzen kann. Und für mich in meiner Form hat es so gepasst, aber für jemand anderen mag es vielleicht ganz andere Möglichkeiten, Mittel geben und die viel effizienter wären. Deshalb finde ich auch immer so Vergleiche sehr, sehr schwierig. Und am Ende des Tages muss man sagen, ich bin behindert. Das ist ein Scheißlos. Dafür kann jetzt erstmal niemand was, aber es ist ein Scheißlos. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass gewisse gesellschaftliche Aspekte sich mehr auf Behinderung beziehen würden, sodass man einfach diesen Respekt voreinander hat, dass man Menschen mit Behinderung auch als Teil der Gesellschaft respektiert und wir nicht um jeden kleinen Funken von Respekt kämpfen müssen und uns durchsetzen müssen und hoffen müssen, dass wir die richtige Person treffen, dass unser Schulalltag oder sonst was läuft, weil wenn wir die falsche Person am Amt treffen, ist einfach alles für den Arsch. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber
kein Problem.
Das würde ich mir wünschen, dass es für Behinderung einfacher ist. Aber ansonsten muss man als Behinderter auch kompromissbereit sein und einfach Dinge akzeptieren. Und dass ich behindert bin, ist eine Sache, die ich in der Hinsicht akzeptieren muss. Und warum es so viel kostet, ist auch ein Grund, weil wir uns für eine Sonderlösung entschieden haben. Mhm. Wir haben gesagt, wir möchten das Beste für mich. Wir hätten natürlich einen halbfertigen Schuh anziehen können und mich nach Potsdam in irgendein Internat verschiffen können. Hätte uns ein Bruchteil von dem gekostet monatlich, was wir jetzt an Ausgaben haben. Aber es hätte einfach nicht gepasst. Meine Freunde sind alle hier, meine Trainer sind hier, mein Umfeld war hier zu der Zeit, als ich mit dem Profisport begonnen habe. Und auch wenn ich das jetzt niemandem als Vorwurf machen möchte, zu der Zeit, als ich nach Potsdam oder nach Berlin oder wo auch immer hätte gehen sollen oder es Sinn gemacht hätte, war ich noch nicht auf dem Level, wo ich jetzt bin. Mhm. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich übersehen worden wäre, dass ich an einen Trainer geraten wäre, der gesagt hat, boah, so schwer behindert, puh, eigentlich mag ich nur Blinde, eigentlich mag ich nur Langstreckenschwimmer, wird schwierig. Hätte es auch sein können, dass meine Karriere schon beendet ist, bevor sie überhaupt begonnen hat. Und deshalb haben wir gesagt, nee, wir möchten die besten möglichsten Chancen haben und das individuellste Paket, was es gibt, weil wir dadurch einfach glauben, dass es am meisten Sinn macht. Und da haben wir dann in den sauren Apfel gebissen, dass es eben mehr kostet. Generell wäre es natürlich schön, wenn man sagt, okay, jetzt ist die Person behindert, jetzt gibt es verschiedene einfachere Behördengänge oder verschiedene andere Dinge, die erleichtert werden, um zum Beispiel für Umschneidereien oder andere Anpassungen besser und schneller Gelder zu bekommen, was das Leben von einem Menschen mit Behinderung erleichtert. Zum Beispiel, wenn man sich das anguckt, ich musste mein Auto selber zahlen. Den Umbau von meinem Auto mussten meine Eltern selber zahlen, weil sie gesagt haben, wofür brauchen sie denn ein Auto? Sie können doch mit den Öffentlichen fahren. Ja, wir haben Elektrobusse bei uns in Erlangen. Sobald ich in den Elektrobus einsteige und noch nicht sitze, fliege ich durch den ganzen Bus. Das macht man vielleicht ein- oder zweimal. Danach hat man auch keinen Bock mehr auf Busfahren. Und das Auto gibt mir einfach so viel mehr Spielraum, wo wir auch gesagt haben, okay, der Staat hilft uns nicht, niemand hilft uns, wir versuchen es jetzt alleine. Und wir hatten sehr viel Glück, dass wir sehr viele Unterstützer bekommen haben durch eine Kampagne. Wir haben eine Kampagne gestartet und viele Leute, die begeistert von mir waren, haben gesagt, komm, wir spenden. Wir haben Geld aus aller Welt bekommen von Leuten, die wir überhaupt nicht kannten. Das hat mich persönlich auch sehr berührt. Das sind dann wieder die schönen Seiten. Aber auch da muss man sagen, hat jetzt nicht unbedingt der Staat oder die Gesellschaft dazu geführt, dass ich mehr integriert bin, sondern das ist wieder was, was wir machen mussten. Von dem her würde ich sagen, Erleichterungen, um auch besser in den Sport reinzukommen, Erleichterungen, um verschiedene Dinge einfach zu verbessern, dass man schneller in Vereine und so kommt. Da könnte man vielleicht noch einige Dinge besser machen und Barrieren abbauen. Aber ansonsten würde ich sagen, habe ich mich eben für diese Individualität entschieden, weil es am besten für mich passt, unabhängig jetzt von meiner Behinderung.
Du singst ja große Loblieder auf deinen Verein und das auch nicht zu Unrecht. Der hat dich ja wirklich sehr, sehr weit gebracht. Du hast da, glaube ich, ein ganz tolles Umfeld. Und ich habe ein paar Interviews von dir gelesen und gehört, wo du sowas gesagt hast wie, wenn ich da reinkomme, kennt mich jeder, da gehöre ich dazu, da fragt keiner doof nach. Das klingt ja genauso, wie ein Vereinsleben eigentlich sein sollte. Tolle Trainer hast du da auch gefunden. Wenn du jetzt von deinem Fall ausgehst, und mir ist klar, dass man das nicht mit jeder Behinderung vergleichen kann, dass es immer anders ist, aber was braucht ein Verein für eine gute Nachwuchsförderung im Parabereich? Also wo würdest du sagen, wenn Kinder mit einer ähnlichen Diagnose wie bei dir Sport machen wollen, woran erkennen sie, dass sie in einem Verein gut aufgehoben sind?
Boah, das ist eine sehr, sehr interessante Frage, die auch sehr, sehr tief geht, also Respekt. Aber ich würde tatsächlich weiter vorne ansetzen. Und zwar, man braucht jetzt nicht unbedingt gleich eine Abteilung. Man braucht auch jetzt nicht gleich irgendwie Sonderbeauftragte, die mit einer gelben Warnweste rumlaufen und sagen, hier sind wir, kommen Sie alle zu uns. Sondern man braucht, glaube ich, einfach Offenheit. Offenheit ist sehr, sehr wichtig, sich auf Fremde und andere Dinge einzulassen, weil wenn man behindert ist, weicht man von der Norm ab. Das ist ganz natürlich. Und aber wenn man die Offenheit mitbringt, mit dieser Abweichung zu arbeiten und sich dafür auch interessiert, dann kann daraus was ganz, ganz Schönes werden, wie man jetzt auch in meinem Verein gesehen hat. Und auch Kommunikation. Wir kommunizieren viel, viel zu wenig. Und ich merke es, mein Verein hat am Anfang mit mir sehr, sehr viel geredet. Mhm. Und wir haben sehr, sehr oft das Gespräch gesucht und geguckt, wie kann man Dinge verbessern, passt es, fühlen wir uns wohl. Aber nicht nur fühle ich mich wohl, sondern da fallen viele Leute auch vom Pferd, dass sie sagen, dem Behinderten muss es gut gehen, das muss alles super für ihn passen. Sondern auch, kann der Trainer überhaupt mit mir arbeiten? Ist das für ihn gut oder hat er nicht eigentlich eher dauernd Herzinfarkte, weil er denkt, oh Gott, was mache ich, wenn der absäuft? Und wäre es nicht zum Beispiel gut, wenn irgendeine Betreuungsperson zum Beispiel dabei wäre, sodass er sich auch auf die anderen konzentrieren kann? Mhm. Weil jetzt in meinem Fall in der Hinsicht nicht nötig, weil meine Mama mich die ersten Jahre immer begleitet hat und da die Trainer auch sehr offen waren. Aber da ist es einfach dieses beiderseitige Kommunizieren und auch Kompromisse finden. Weil man muss sagen, wie schon gesagt, wenn man behindert ist, hat man eben dieses Los leider gezogen. Das heißt aber jetzt nicht, dass sich die ganze Welt um einen nach einem ausrichten muss, sondern man muss auch kompromissbereit sein. Mhm. Und das fehlt mir teilweise auch bei den Behinderten, eine gewisse Kompromissbereitschaft zu sagen, okay, ja, wir haben Probleme, ja, okay, müssen wir jetzt aber auch mal akzeptieren. Wie können wir trotzdem unser Ziel erreichen, zu schwimmen oder Sport zu treiben? Und nicht, jetzt muss ich aber den Hintereingang zum Schwimmbad nehmen. Boah, jetzt kann ich aber gar nicht mehr schwimmen, weil da fühle ich mich so diskriminiert. Sondern, dass man sagt, ist blöd, kann ich verstehen, aber du willst schwimmen, das ist dein Hauptziel. Dann nimm den Hintereingang, schau, dass du es hinkriegst. Und wenn irgendwann mal das Bad saniert wird, schauen wir, dass wir vorne eine Rampe hinbauen. Haben wir alle was davon. Und ich glaube, wenn man diese Kompromissbereitschaft fördert, dann wäre das sehr viel gewonnen. Aber auch eben die Kommunikation. Zum Beispiel mein Schwimmverein hat gesagt, wir wissen nicht, ob wir mit dir arbeiten können. Wir wissen nicht, ob wir dich begleiten können. Das ist unser Angebot. Das ist die Sache, die wir stemmen können. Das werden wir für dich tun. Du kannst es annehmen. Oder du kannst schauen, ob du woanders bessere Konditionen findest. Wir helfen dir gern dabei, Leute zu finden, die dich individuell fördern. Zum Beispiel Christian Thiel wurde mir von meinem Verein vorgestellt. Mhm. Die haben uns vermittelt und auch die anderen Trainer sind alle Trainer aus meinem Verein, die uns durch den Verein vermittelt wurden, weil wir irgendwann gesagt haben, wir brauchen eine andere Lösung. Aber es war nie, ja okay, geht nicht oder ja, okay, wir verrenken uns jetzt so, dass gar nichts mehr geht für uns. Sondern es war immer ein Miteinander, es war immer auf Augenhöhe und dafür bin ich dem Verein sehr, sehr dankbar.
Das heißt, wenn ich zusammenfassen darf, ein Entgegenkommen von beiden Seiten, Sachen ausprobieren, nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, wenn Sachen nicht sofort perfekt sind und schauen, ob es passt.
Ja, also eine gewisse Ausdauer, Offenheit, Kommunikation, aber auch Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten.
Lass uns mal über die Paralympics sprechen. Die sind ja der absolute Höhepunkt in deiner sportlichen Karriere bisher gewesen. Mit Gold, Silber und Bronze davon wiederzukommen, also dieses Triple zu machen, ist ja auch einfach eine unfassbare Leistung. Es waren aber nicht deine ersten Paralympics, du warst in Tokio 21 auch schon. Wie haben sich diese beiden Spiele, wenn wir jetzt mal die Corona-Thematik außen vor lassen, die ja sowieso alles verändert hat, wie haben die sich für dich unterschieden und was war dazwischen das, was dich dazu gebracht hat, diesmal so viel mehr zu können als noch vor 3 Jahren?
Ich habe mit meiner Physiotherapeutin angefangen zusammenzuarbeiten und wir haben ein Krafttraining, was auf meine individuellen Bedürfnisse abgestellt ist, entworfen, beziehungsweise sie hat es entworfen und ich habe das dann zu Hause mit meinem Papa umgesetzt und mein Papa hat, das muss man dazu sagen, mein Papa ist Arzt, eigentlich auf Kleinkinder oder beziehungsweise Babys spezialisiert, aber er hat auch einen Facharzt in Sport und das hat ganz gut gematcht. Einerseits meine Physio, die Übungen entworfen hat und dann mein Papa, der teilweise Dinge noch verfeinert hat oder Dinge nochmal umgestellt hat etwas. Und diese Kombi hat dazu geführt, dass ich einfach in Paris über viel mehr Kraft verfügt habe als noch in Tokio. Das war einer der ausschlaggebendsten Punkte, die glaube ich, dazu geführt haben, dass ich dieses Triple holen konnte. Und ein anderer Aspekt war, wir haben innerhalb der 3 Jahre nochmal die Technik umgestellt, haben nochmal verschiedene Dinge in Frage gestellt und auch einige Aspekte über Bord geworfen und sind dann mit einer neuen Technik und viel mehr Energie, viel mehr Kraft nach Paris geflogen. Das war definitiv auch einer der wesentlichen Punkte, glaube ich, die zu diesem Wahnsinnserfolg geführt haben, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. und aber auch unabhängig jetzt von diesem Training, von der Physik und von dem, haben wir auch mental nochmal ganz anders gearbeitet. Also man muss sagen, 21 war ich hibbelig, ich war überdreht, ich habe viele Dinge noch nicht verstanden, ich war unruhig, ungeduldig, teilweise auch, ja, noch nicht so, habe Dinge noch nicht so differenziert betrachtet wie heute und einfach in vielerlei Hinsicht nicht dieses Standing gehabt, was ich jetzt heute hatte und war eigentlich jetzt, ich war nicht unsicher, deshalb ich versuche es zum Schreiben, aber ich war definitiv eher ein Sportler, der viel gearbeitet hat, der hart gearbeitet hat, aber der noch nicht so richtig verstanden hat, wie alles miteinander wirkt und der auch seinen Körper noch nicht so richtig verstanden hat. Und ich bin damals oft einfach drauf losgeprescht und habe gedacht, wird schon, und war oftmals nicht so schlau. Und jetzt habe ich aber in den letzten Jahren viel dazugelernt, habe auch nochmal mental viele Dinge einfach umgestellt, habe viele Dinge differenzierter betrachtet nach den Spielen. Und das hat mir auch die Kraft gegeben, dass ich, also ich bin nicht entspannt ins Finale gegangen. Ich glaube, niemand geht entspannt in so ein Finale rein. Das wäre jetzt übertrieben.
Ein bisschen seltsam, aber ja.
Ich habe gesagt, hey, mein Name ist Josia Topf. Ich bin hier auf der größten Bühne des Sports und es ist meine Ehre, hier zu sein. Wir schauen, was heute Abend passiert. Und das war eine ganz andere Einstellung wie noch vor 4 bzw. 3 Jahren, wo ich auf dem Startblock stand, mir auf die Brust geklopft habe, geschrien habe, versucht habe, gut, die Menge gab es damals nicht, aber irgendwie mich in Szene zu setzen, sondern ich war ruhig. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Und auch davor, ich habe mich ganz anders geschont, habe nochmal auch ernährungsmäßig dazu gelernt und auch verschiedene Bausteine nochmal besser zusammengesetzt von Schlafen, Ernährung und anderen Dingen. Und das, glaube ich, hat dazu geführt, dass ich dann 2024 an den Start gegangen bin mit diesem Mindset. Ich habe alles für diese Medaille getan. Ich würde mich mega darüber freuen, aber ich brauche sie nicht. Und mit diesem Mindset und mit dieser Entspannung konnte ich dann das Rennen eher genießen und auf die verschiedenen Dinge, die dann passiert sind, auch so reagieren, wie ich reagiert habe, was dann schließlich auch zu Gold geführt hat. Mhm. Dementsprechend würde ich sagen, diese 3 Komponenten aus mentaler Stabilität und aber auch, dass wir nochmal das Krafttraining umgestellt haben und ich nochmal einen ganz anderen Bezug zu meinem Körper und auch zu Ernährung und Schlaf bekommen habe, war dann schließlich ausschlaggebend, dass ich letztes Jahr so erfolgreich war.
Du hast ja die Goldmedaille quasi in einem unglaublichen Lauf gewonnen, nachdem du eigentlich an dritter Position warst und dann hast du einfach nochmal einen Zahn zugelegt, ne? Als ob man nicht schon schnell genug gewesen wäre. Und hast dann, wenn ich das richtig weiß, sogar beim Anschlagen noch gar nicht gewusst, dass du gewonnen hast. Du musstest erstmal nachfragen, irgendwie den Schwimmer auf der Bahn neben dir so, übrigens, wer hat das Ding denn jetzt geholt? Ich? Oh, huch, Überraschung. Kannst du dich an die Momente im Wasser erinnern? Also wie viel Automatismus ist dabei? Wie viel macht dein Körper selbstständig, weil du es einfach so krass trainiert hast? Und wie viele bewusste Entscheidungen sind da eigentlich im Wasser in so einer Situation?
Ich würde sagen, 90% ist Automatismus. Mhm. Sobald man im Wasser ist und dieses Geräusch Take Your Marks hört, weiß der Körper, okay, ich bin dran, zack, bumm. Und dann ist man eigentlich auf Autopilot. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass man nicht eingreifen oder nicht steuern kann, aber das ist dann ganz klar, der Körper hat Vorrang, der Körper übernimmt alles. Und dann kommen einfach die Dinge zum Tragen, die man über die letzten Jahre gelernt hat. Kopfstellungen, wie viele Kicks mache ich unter Wasser, wann muss ich auftauchen? Okay, die Fähnchen und die Leinen kommen, jetzt muss ich so und so viele Kicks machen bis zur Wand. Jetzt zack, bumm, die Wände, jetzt raus, Kick, schnell wieder weitermachen. Das sind all die Dinge, die automatisch laufen und wo man nicht mehr viel machen muss. Was aber von Rennen zu Rennen unterschiedlich ist, ist die Ermüdung. Also man ermüdet unterschiedlich, weil manchmal hat man unter Wasser dann doch nicht so die Höhe getroffen, weil zum Beispiel im Rennen 2022 bei der WM auf Madeira hat der Starter sehr, sehr lang gebraucht. Und ich habe eine Starthilfe, das heißt, mich hält jemand fest. Mhm. Und wir haben so lange gebraucht, dass ich angefangen habe zu schwitzen, er angefangen zu schwitzen und ich bin ihm aus der Hand fast gerutscht.
Okay.
Und dann hatte ich nicht mehr den Eintauchwinkel, wie ich ihn sonst hatte. Mhm. Und da schaltet dann schon der Kopf ein und da macht man dann manche Dinge, wo man sagt, okay, ich bin zu tief, ich muss höher. Das ist da nicht mehr ganz so automatisch, sondern da muss man dann noch einen aktiven Befehl an den Körper senden mit, komm, reagier, wir haben andere Umstände, kriegen wir auch hin, aber du musst höher. Und so ist es manchmal auch, wenn man was nicht ganz so gut getroffen hat oder zum Beispiel die Person auf der Nebenbahn irgendwie andere Wellen gemacht hat, als man jetzt im Training trainieren konnte, dann muss man manche Dinge nochmal anpassen und sagen, okay, bleib in der Bewegung, bleib fest, schau, dass du es hinkriegst. Und wenn man dann eben ermüdet, muss man sagen, jetzt nicht aufgeben, jetzt weitermachen, jetzt kämpfen, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Mhm. Das sind so die Dinge, die man aktiv steuert. Und zum Beispiel auch, wenn was schief geht. Also zum Beispiel die eine Wende habe ich nicht gut hinbekommen. Da bin ich leicht abgerutscht. Und da darf man dann nicht, oh, jetzt bin ich abgerutscht, oh, alles schlecht. Sondern muss man sagen, okay, Pech gehabt, weiter, zack, bumm, wir sind noch im Rennen, weiter Gas geben. Oder auch, ich dachte eigentlich, dass ich ein bisschen mehr Vorsprung habe auf 50 Meter Rücken bei 150 Meter Lagen. Und dann habe ich aus dem Augenwinkel gesehen, dass irgendjemand mit mir gewendet hat oder fast mit mir, das war der Brasilianer. Und da hatte ich kurz eine Panikreaktion, weil eigentlich war das nicht der Plan, dass jemand mit mir wendet auf Rücken. Und da nochmal ruhig zu bleiben und zu sagen, hey, es ist passiert, wir können jetzt nichts ändern, wir machen das, was wir trainiert haben. Das ist dann was, was man aktiv tut, aber der Rest ist Automatismus.
Mhm. War Gold in Lagen das, was du angestrebt hattest, oder war es eine Überraschung, dass es ausgerechnet Lagen waren? Weil eigentlich hast du da ja einen Nachteil ohne Arme. Ne? Alles, was länger ist, kostet dich ja eigentlich viel mehr Kraft als die Sportlerinnen und Sportler, die mit Armen antreten gegen dich.
Das stimmt. Wir haben uns die 150 Meter Lagen aber auch so ein bisschen als Nischendisziplin rausgesucht. Weil einige Leute, die sehr viel längere Arme haben als ich, schwimmen das nicht unbedingt, weil sie sich damit dann aufgrund ihrer Behinderung teilweise wieder schwerer tun. Und deshalb war das so eine der Strecken, wo wir gesagt haben, da könnte momentan so das relativ fair verteilt sein. Und das könnte eine Strecke sein, wo wir eine Medaille erzielen, erschwimmen können. Deshalb war Lagen schon eine der Strecken, wo wir am ehesten gedacht haben, dass eine Medaille kommt oder beziehungsweise, dass wir eine Medaille erschwimmen können. Aber dass es Gold wurde, das war nicht abzusehen. Und generell, dass es eine Medaille wurde, haben wir uns erhofft. Aber ich sage ganz explizit, wir haben es uns erhofft, weil man rechnet damit nicht. Mhm. Und das ist auch das Schöne bei den Spielen. Die Leute, die sich am sichersten sind und die Leute, die damit rechnen und die darauf wetten, die verlieren, aus irgendeinem Grund, die verlieren immer. Mhm. Also das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wenn man Favorit ist, man dann automatisch verliert, aber die Spiele haben ihre eigenen Gesetze und ihre eigenen Regeln. Und was die Spiele nicht mögen, ist Arroganz und Hochmut. Dementsprechend sollte man den Ball eher flach halten und demütig sein, dann ist das auch irgendwie eher, dass man ein Ergebnis erhält, was zu einem passt und wo man sagt, ja, damit bin ich zufrieden.
Jetzt haben wir ja gerade ganz kurz dieses Thema, du schwimmst gegen Leute mit Armen angerissen. Und das ist ja bei dir ein ganz riesengroßes Thema. Es gibt im Parasport die sehr große Problematik, dass man Menschen mit total unterschiedlichen Behinderungen in verschiedene Gruppen klassifizieren muss. Das war bei dir ein Riesenthema, weil du eigentlich damit gerechnet hattest oder es fair gefunden hättest, wenn du in die Klasse S2 gekommen wärst. Du bist aber in die anspruchsvollere S3 gekommen. Das heißt, du musst gegen Leute antreten, die körperlich eigentlich stärker sind als du. Ihr seid ja dagegen auch vorgegangen, leider erfolglos. Ne? Jetzt hast du Gold, Silber und Bronze gewonnen. Jetzt könnte man ganz hämisch sein und sagen, na ja, dann hat das ja anscheinend doch gepasst. Kann man das so sagen oder ist es immer noch mega unfair und du versuchst immer noch in eine andere Klasse zu kommen? Wie ist denn da der Stand gerade?
Also für die Zuhörer, die jetzt sich noch nicht so richtig mit dem Parasport beschäftigt haben, wir sind in verschiedene Startklassen eingeteilt. S1 bis S10 umfasst alle körperlich eingeschränkten Menschen. Mhm. Und je tiefer die Startklasse ist, desto behinderter ist man oder desto eingeschränkter ist man, Entschuldigung. Und die Startklassen werden so eingeteilt, dass man vorher angeschaut wird von Leuten, die das aber nicht beruflich machen, sondern ehrenamtlich. Und das sind teilweise Ärzte, teilweise nicht, teilweise Physiotherapeuten. Und diese Physiotherapeuten, Ärzte, wie auch immer, haben dann einen zweiwöchigen Crashkurs im Thema Klassifizierung. Und die werden dann dahingestellt und klassifizieren dich für eine Aufwandsentschädigung von 20, 30 50 Euro ungefähr, stehen dafür aber von 8 bis 16 Uhr in der Halle und klassifizieren in Halbstundentakt. Das heißt, es kann dann auch mal sein, dass wenn man um 16 Uhr drankommt, man relativ entnervte Leute vor sich hat, weil es ist heiß, es ist stickig und es ist ein schwieriger Job, definitiv. Mhm. Das sind so die Ausgangspunkte und Lagen. Und klassifiziert wird man, indem die einzelnen Körperteile angeschaut werden und darauf werden Punkte gegeben. Und wenn man dann in einem gewissen Punktebereich ist, ist man in einer Startklasse.
Darf ich dir kurz ins Wort fallen? Das klingt ja an sich schon wahnsinnig demütigend eigentlich, ja, ne?
Ist es auch. Es ist, also die Klassifizierungen sind einer der schwierigsten Dinge, die man über sich ergehen lassen müssen. Man muss sie über sich ergehen lassen, das ist auch legitim irgendwo, mhm, weil sonst kann man diesen Sport nicht ausüben, aber man ist dieser Person hilflos ausgeliefert. Es gibt nicht immer unbedingt standardisierte Tests. Das heißt, die Person kann theoretisch, nachdem sie so ein paar Dinge erfragt hat, die in ihrem Zettel ist, mit ihr machen, was sie will. Und man muss vorher einen Schrieb unterschreiben, dass man dagegen nicht klagen kann und dass man in eine Körperverletzung einwilligt. Das heißt, wenn sie mir danach den Arm ausrenken oder das Bein verrenken oder mir Nerven zerren, kann ich dagegen strafrechtlich nicht vorgehen, weil ich unterschrieben habe, dass das im Rahmen dieser Klassifizierung ich mich damit einverstanden erkläre.
Ich bin gerade mittelmäßig entsetzt. Was passiert denn bei dieser Klassifizierung? Also wenn du sagst, es könnte sein, dass sie dir einen Arm ausrenken oder dir irgendwie, also ich meine, du bist Athlet, wenn dir jemand einen Arm ausrenkt oder dein Bein zerrt, dann bist du nicht mehr sporttauglich im schlimmsten Fall. Was machen die da mit dir in dieser Klassifizierung? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also an sich, sie machen Standardstests, dass sie erstmal alles vermessen. Mhm. Das ist ganz legitim. Und danach schauen sie, was kann man passiv bewegen, was kann man aktiv bewegen.
Okay.
Das heißt, man liegt auf dem Rücken, dann heben sie das Bein, dann lassen sie es wieder runter, dann messen sie, was haben sie jetzt passiv gemacht, dann muss man es nochmal aktiv machen, dann schauen sie die Differenz nach, etc., mhm, etc. Das ist alles ganz normal. Dann schauen sie, was kann man mit den Armen machen, kann man zum Beispiel die Finger schließen, dann hätte man nochmal viel mehr Druck, oder kann man die Finger offen lassen, und weil man sie nicht schließen kann, das ist natürlich ein Nachteil. Muss man irgendwelche Körperteile hinter sich herziehen, weil man sie nicht ansteuern kann, mhm, oder fällt es der Person leichter, weil sie zum Beispiel gar nicht vorhanden sind, weil sie amputiert wurden? Das sind so verschiedene, mhm, Fragen, die gestellt werden. Was aber ein Problem ist, wenn die Person denkt, dass du nicht richtig mitmachst, kann sie halt auch dein Bein so lange überstrecken, dass du sagst, dass du Schmerzen hast. Und dann sagt die Person, glaube ich dir nicht, du spielst es nur. Und dann kann sie dir praktisch so oft dein Bein überstrecken oder deinen Arm überstrecken, wie sie möchte.
Um eine Schmerzreaktion auszulösen, damit du reagierst.
Genau, um zu gucken, ob das passt, und das ist alles in ihrem Ermessen.
Ja. Das finde ich ziemlich schrecklich, um das ehrlich zu sagen.
Ich war mal in der tieferen Startklasse S2. Mhm. Dann hat irgendein Land oder irgendjemand Einspruch eingehoben, was ja auch legitim ist. Und dann wurde ich rausgezogen und durfte mich zu der Zeit nicht ausschwimmen, weil das war nach dem Wettkampf. Das heißt, ich saß mit nasser Badehose in diesem Raum. Und dann haben sie mir irgendwann vorgeworfen, dass ich nicht richtig mitmache und mich eben dementsprechend verschiedene Dinge gemacht, die nicht so nett waren. Und danach musste ich erstmal eine halbe Stunde zu Physio, weil sie verschiedene Dinge ausgerenkt oder anderweitig beschädigt haben.
Das ist echt übel.
Deshalb sind wir in der Form auch dagegen vorgegangen, mhm, weil wir gesagt haben, diese Art von Behandlung kann es nicht geben. Und das ist... Deshalb ist Klassifizierung ein sehr, sehr schwieriges Thema für mich. Mhm. Um aber auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen. Es wurden einige Leute aus meiner Startklasse rausklassifiziert in höhere Startklassen, also in Leute, die weniger beeinträchtigt sind als jetzt in der Startklasse, wo ich momentan bin. Und das war ein großer Punkt, warum ich die Medaille so viele oder warum ich überhaupt die Medaillen schwimmen, mhm, konnte, weil die größten oder beziehungsweise die Leute, die am ehesten nicht in diese Startklasse gehörten, sind alle vor Paris auf wundersame Weise beziehungsweise auch durch Wettkampfbeobachtung rausklassifiziert worden.
Also quasi in der S4, genau, dann.
Ja, also und eigentlich wäre ich so auf Platz 3 bis 4 gewesen. Das heißt, ich wäre vielleicht mit einer Medaille nach Hause gekommen, mhm, und Platz 3 bis 4 wurde aber rausklassifiziert vor den Spielen. Und deshalb hatte ich das Privileg, dass ich nicht nur alles geben konnte, sondern dass diese Leistung auch was gezählt hat. Mhm. Und das war zu der Zeit, wo ich gesagt habe, dass ich in die S2 möchte, nicht so. Da war eher die S2 so mit Leuten wie mir bestückt. Mhm. Und die S3 waren Leute mit langen Armen, die sie teilweise fast funktionsfähig einsetzen können. Mhm. Ich habe jetzt immer noch Schwierigkeiten mit Leuten in meiner Startklasse, einfach weil, wenn wir gleich auf sind, können die ihren Armzug machen und sind dran. Mhm. Währenddessen ich nicht. Das finde ich ist immer noch etwas unfair. Mhm. Aber es behält sich jetzt in einem Rahmen, wo ich sage, da fehlt mir auch die Kraft, um dagegen vorzugehen, weil ich habe jetzt auf 150 Meter Lagen, wo die Bedingungen einfach am besten waren, Gold gewonnen. Das ist super. Ob ich jetzt Silber oder Gold dann auf Rücken oder Bronze oder auf Freistil gewinne, weil ich irgendjemanden vorwerfe, dass er doch nicht so behindert bzw. nicht so eingeschränkt oder wie auch immer ist, den Schuh ziehe ich mir jetzt definitiv nicht nochmal an. Mhm. Und das Problem ist auch, dieses System ist sehr monopolistisch. Also das heißt, es gibt eine Behörde dafür, die alles überwacht. Das heißt, als wir gegen diese Behörde geklagt haben, die mich klassifiziert hat, haben sie selbst entschieden, ob sie dem stattgeben oder nicht.
Das klingt ja
dass
super.
Das jetzt nicht unbedingt von Erfolg gekrönt ist,
Überraschung.
Kann man sich denken.
Ja, absolut.
Und deshalb finde ich es auch immer spannend, wenn die Leute sagen, naja, in 4 Jahren bist du ja wieder dabei und dann gewinnst du noch mehr Medaillen. Es kann sein, dass ich in 4 Jahren gar keine Medaille gewinne, weil einfach so viele Leute in meine Startklasse reingekommen sind mit langen Armen, dass ich gar keine Chance habe. Wir haben mal versucht auszurechnen, was ich ungefähr schwimmen müsste, wie weit ich mich ungefähr weiterentwickeln müsste, um in L.A. eine Medaille zu gewinnen. Wir konnten es nicht errechnen, weil der Schnitt in Rio war eine 2,40 auf 150 Meter Lagen. Jetzt konnte man mit einer 3,00 Gold gewinnen. Das sind 20 Sekunden Unterschied. Mhm. Das ist eine Menge im Schwimmsport. Der Weltrekord auf 50 Meter Freistil, ich weiß nicht, ob es London oder Rio war, liegt bei einer 38. In Tokio konnte man mit einer 44,9 Gold gewinnen. Das heißt, da kann man überhaupt keine Daten daraus oder beziehungsweise keine Erkenntnisse aus den Daten ziehen. Es kann sein, dass irgendjemand in meine Startklasse kommt und wir auf einmal 2,30, 2,40, 2,50 schwimmen und ich dann mit 3 Minuten lässiger vierter Platz bin. Mhm. Wir wissen es leider nicht.
Okay. Es gibt ja noch ein anderes großes Thema bei dir, nämlich das Thema Anschlag. Du schlägst aus vollem Tempo mit dem Kopf an den Beckenrand. Und du darfst kein Polster in der Badekappe haben, weil das einfach den Regularien nicht entspricht. Ich habe mir die Reportage angeguckt, wo ihr die Zusammenarbeit mit der Sporthochschule macht und wie du nach mehreren Anschlagen einfach deine Sprache total verlierst, wie du lallst, wo man merkt, du kannst dich gar nicht mehr konzentrieren. Also da muss man keine Medizinerin sein, um zu sehen, dass dir das nicht gut tut. Wie ist denn da gerade der Stand? Also das kann ja auch nicht so bleiben.
Also es ist durchwachsen. Wie schon gesagt, es ist leider eine Behörde bei uns, die alles regelt. Mhm. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, ob diese Behörde jetzt ja oder nein sagt. Und wir sind da momentan in Gesprächen und versuchen, das Thema weiter voranzubringen. Da bin ich auch meinem Verband sehr dankbar dafür, dass sie immer wieder die Initiative ergreifen und für mich einstehen und versuchen, das möglich zu machen. Aber es ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Also es ist verständlich, dass man sagt, okay, wenn ich eine 1 cm Einlage drin habe, bin ich größer und das könnte mir einen Vorteil bringen. Kann ich von mir aus irgendwo noch nachvollziehen. Aber es würde sich dabei um eine Schaumstoffmatte handeln, die sich zusammendrücken würde, wenn man dagegen schwimmt. Das heißt, maximal 0,2 mm wäre ich dann größer, weil man muss sagen, diese Anschlagmatte löst sich ja auch nicht aus, indem mal ein Windhauch dagegen stößt oder man sie leicht berührt, sondern da muss richtiger Druck sein. Mhm. Und dieser Druck würde ja dadurch erfolgen, dass sich dann das zusammenstaucht, das gefedert ist und dann wäre es am Ende nicht mal mehr ein Zentimeter, sondern eher 0,2. Aber leider sind sie da sehr vorsichtig und möchten jetzt erstmal, dass wir verschiedene andere Studien nochmal nachlegen, um nochmal ein besseres Bild zeichnen zu können. Das kann man jetzt verstehen, wie man möchte. Es ist, glaube ich, eine sehr elegante Art und Weise, den Ball wieder in unser Feld zu spielen. Mhm. Es wird ein langer Weg werden noch, es wird ein harter Weg werden, aber wir werden da nicht aufgeben.
Mhm. Du hast in Paris von der Stadt während der Paralympics gar nichts gesehen. Du warst die ganze Zeit im Olympischen Dorf. Lag das daran, dass einfach diese Spiele so kompliziert sind oder ist auch der Austragungsort eigentlich gar nicht für Parasportler gedacht?
Ich glaube, teils, teils. Also auf der anderen Seite oder beziehungsweise auf der einen Seite war es so, dass man nach den Wettkämpfen einfach mega müde war. Wir hatten teilweise nur sehr, sehr wenig Zeit zwischen den Wettkämpfen beziehungsweise zwischen den Wettkampftagen. Ich glaube, ich bin um 0 Uhr nach meinem Goldlauf nach Hause gekommen und musste um 7 Uhr in der Halle sein zum Einschwimmen. Mhm. Das waren einfach 7 Stunden. Vor allem nach so einem Erlebnis schläft man auch nicht gleich, mhm. sondern man muss erstmal runterkommen. Das heißt, bis ich wirklich geschlafen habe, war es 2, 5 Stunden Schlaf und es ging gleich wieder ins nächste mhm. Rennen. Und das teilweise 2, 3 Tage hintereinander. Das war dann oftmals sehr, sehr ermüdend. Und auf der anderen Seite, man hat alles im Dorf, was man braucht. Wir hatten mhm. einen Kaffee, wir hatten eine Bäckerei, wir hatten verschiedene Spielemöglichkeiten. Da hat es einen jetzt auch nicht unbedingt so nach draußen gezogen, muss man ganz ehrlich sein. Mhm. Und bis man dann auch an eine Schranke gekommen ist, wo einen ein Uber, ein Taxi oder irgendjemand hätte mitnehmen können, musste man kilometerweit erstmal laufen, mhm. weil die Sicherheitsmaßnahmen in Paris waren enorm. Das heißt, bis man überhaupt irgendwo hinkam, mhm. wo man das Dorf verlassen oder betreten konnte, boah, also das war schon sehr, sehr schwierig. Mhm. Und das hat dann irgendwann auch den Spaß rausgenommen, zu sagen, komm, wir schauen uns mal den Louvre an. Weil wenn man praktisch erstmal 4 Stunden braucht, um aus diesem Dorf rauszukommen, dann nochmal 1 Stunde mit Uber oder Öffentlichen und dann nochmal 1 Stunde anstehen nach harten Wettkampftagen oder während harten mhm. Wettkampftagen, das macht man nicht unbedingt. Also das war, glaube ich, ein Punkt, der da mit reingespielt hat. Und natürlich auf der einen Seite, was Paris halt leider in der Hinsicht nicht hundertprozentig geschafft hat, war Barrierefreiheit. Mhm. Einige Aufzüge waren komplett kaputt. Man musste an U-Bahn-Stationen vorbeifahren und wieder zurückfahren, um an diese Haltestelle zu kommen, weil auf der einen Seite einfach der Fahrstuhl bei dem Gleis nicht funktioniert hat. Und das sind Dinge, wo man sagen kann, das ist schade, ja, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Paris-Problem. Das ist auch ein Problem in Berlin zum Beispiel. Mhm. Ich war letztens wieder in Berlin, es hat kein Aufzug funktioniert. Ich musste dann von 2 Männern runtergetragen werden, um mit der S-Bahn fahren zu können, um zum Hauptbahnhof zu kommen, ja, weil alle Aufzüge außer Betrieb waren. Mhm. Und auch beim Wettkampf war dann nur noch ein Aufzug auf einmal in Betrieb, weil der andere kaputt gegangen ist. Mhm. Das kann mal passieren, keine Frage. Aber das macht halt nicht unbedingt Barrierefreiheit aus.
Nee, das stimmt. Du wusstest schon ganz früh, dass du zum Paralympics willst, ne? Kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal gedacht hast, das hier ist nicht nur ein Hobby, das ich gerade geil finde, weil ich im Wasser alles machen kann, sondern das ist was, da drin kann nicht ganz groß sein?
Also der Startschuss für diesen Gedanken Paralympics und Olympia war 2012 in London, wo ich gesehen habe, wie James Bond sich mit der Queen aus diesem Flieger abgeseilt haben, beziehungsweise die sind ja runtergesprungen mit Fallschirm. Mhm. Das fand ich mega beeindruckend und auch wie die eingelaufen sind, das war eine riesengroße Party und da habe ich gesagt, da möchte ich unbedingt mal dabei sein, da will ich unbedingt mit einlaufen, mit der deutschen Flagge und für mein Land antreten. Das war ein ganz großes Ziel für mich und das war so der erste initiale Startschuss. Und das Zweite, dass ich gesagt habe, okay, ich traue mir das auch zu, war, ich bin eine Wettkampfsau. War ich und werde ich immer sein. Mach, wenn du etwas für mich interessant gestalten willst, wette entweder, dass ich es nicht schaffe oder mach daraus einen Wettkampf. Mhm. Und das war einfach etwas, was mich immer wieder angespornt hat. Und auch zu sehen, wie weit kann ich kommen? Was kann ich noch aus mir und meinem Körper rauskitzeln? Geht da noch was? Mhm. Geht da noch eine Kleinigkeit? Schaffen wir noch die und die Marke zu brechen? Und dieser Antrieb, immer besser zu werden, sich immer besser kennenzulernen und auch zu schauen, den Körper mehr und mehr unter Kontrolle zu haben, hat dann irgendwann geführt, dass wir zeitlich in den Bereich gekommen sind, wo es für die Paralympics als Normzeit gereicht hat. Hm. Und ich würde sagen, es gab nie den Moment, wo ich gesagt habe, oh, jetzt ich kann das oder oh, ich bin einer von den Großen oder oh, jetzt traue ich mir das zu, sondern es war immer, wir probieren es und schauen, was passiert. Wir probieren es und schauen, was passiert. Mhm. Und wenn wir es nicht geschafft haben, dann haben wir immerhin was gelernt. Und ich glaube, mit diesem Mindset und dieser Einstellung haben wir sehr, sehr lange, sehr, sehr viel gute Grundlagen legen können. Und mhm. aus diesen Grundlagen ist dann irgendwann die Möglichkeit entstanden, diesen Profisport auf dem Niveau zu betreiben, wo ich ihn momentan betreibe.
Was ist denn das Faszinierende am Schwimmen?
Gut, bei mir spielt die Behinderung auch ein bisschen mit rein, muss mhm. man sagen. Und zwar, ich bin an Land, wie schon gesagt, sehr, sehr limitiert. Mhm. Und im Wasser bin ich frei. Also das heißt, im Wasser spüre ich meine Behinderung kaum. Und ja, dieses Gefühl von fast absoluter Freiheit ist großartig. Und das gibt mir ganz, ganz viel. Das heißt, das ist ein wesentlicher Punkt, warum ich das Wasser so liebe. Aber auch, man ist mit sich, man ist mit seinen Gedanken, man Man kann über Dinge nachdenken, man kann über Dinge meditieren, man ist in sich gekehrt, einfach wenn man in dem Wasser ist. Und dieses zusammen mit einem Sein, zusammen irgendwie mit einem Zeit verbringen, finde ich sehr spannend. Also wenn ich schwimmen gehe, dann habe ich Quality Time mit mir selbst. Mhm. Und das ist etwas, was ich ganz großartig finde und was ich an diesem Sport auch so liebe. Also einerseits diese Freiheit, was ganz, ganz viel ausmacht und wofür ich sehr, sehr dankbar bin, weil ich einfach da das Gefühl habe, dass die Behinderung nicht vorhanden ist, aber auch dieses in sich kehren, dieses Introvertierte, dass man seine Gedanken ordnen kann, dass man aber auch mal Frust ablassen kann, das ist ganz großartig.
Schöne Liebeserklärung an deinen Sport. Ich würde mit dir total gerne über ein Thema sprechen, das mich auch privat total interessiert, einfach auch durch ein paar persönliche Kontakte. Und das ist das Thema Inklusion. Also ich gebe dir mal zwei Thesen jetzt einfach mit und du sagst mir bitte, was du davon denkst. Ich habe eine gute Freundin, die sagt, Inklusion ist eine ganz tolle Idee, aber eine totale Illusion, da werden wir nie hinkommen. Und die andere sagt, die zweite Behinderung ist das Stigma, das man hat als Mensch mit Behinderung oder mit Einschränkungen. Also das, auch das Stigma, einfach anders wahrgenommen zu werden, anders auszusehen, sich anders zu verhalten, vielleicht nicht verstanden zu werden, eigentlich die zweite Behinderung ist, die man im Leben mit hat. Siehst du das auch so?
Ich würde sagen, ich würde beiden Parteien zustimmen. Hm. Und zwar Inklusion ist in der Hinsicht eine Illusion, weil wir falsche Vorstellungen von Inklusion haben. Wir denken, Inklusion ist, dass wir eine Person nicht an unseren Tisch einladen, sondern dass wir den Tisch so umfeilen und so umstrukturieren und so umbauen, dass die Person da einfach so hinkommen kann. Und das wird nie stattfinden. Hm. Das können wir auch überhaupt nicht stemmen, weil allein, was man für mich umbauen müsste, allein, was man praktisch für mich alles an Vorschriften von Altbau und sonst was über den Haufen werfen müsste, um mir ansatzweise ein barrierefreies Leben in Erlangen oder sonst wo zu ermöglichen, hm. Also das wäre mit so viel Unkosten und so vielen Problemen verbunden und teilweise auch unpraktisch für Leute. Also das würde keinen Sinn ergeben. Und wenn man diese Definition von Inklusion hat, wird man scheitern. Mhm. Weil das wird man nicht hinbekommen. Was man aber hinbekommen kann und was man hinbekommen wird, sind Hilfsmittel zu gestalten, dass die Person an den Tisch sich setzen kann, der jetzt momentan in der Gesellschaft vorhanden ist. Dass man eine Sitzerhöhung baut, sodass die Person sich unten hinsetzt, hochfährt und dann auf gleicher Augenhöhe ist wie alle anderen. Da bin ich fest überzeugt. Und zwar, es gibt mittlerweile die Möglichkeiten von Schulbetreuerinnen. Ich hatte auch eine Inklusionshelferin bei mir an der Schule, die mir ermöglicht hat, den normalen Schulalltag so durchlaufen zu können, wie jeder andere auch, ohne dass der Schulalltag von allen anderen wesentlich gestört wurde. Mhm. Das war so eine Hilfe. Ich habe ein umgebautes Auto, mit dem ich wie jeder andere im Straßenverkehr teilnehmen kann. Umgebaut, auf mich zugeschnitten, aber man muss jetzt nicht den ganzen Straßenverkehr auf Rollis umbauen, sondern man kann immer noch Autos fahren, man kann immer noch normal mit seinem Auto von A nach B kommen und ich bin ein Teil von diesem Verkehrsgeschehen jetzt. Mhm. Zwar anders und auch auf sehr interessante Art und Weise, aber ich bin trotzdem ein Teil davon. Mhm. Und auch jetzt, ich studiere und habe auch jemanden, der für mich schreibt, den ich das diktiere. Ich sitze in einem anderen Raum etc. etc. Aber am Ende des Tages, wenn die Noten verteilt werden, kriege ich das, was ich geschrieben habe, benotet genauso zurück wie jeder andere auch. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir erreichen können, was wir fördern müssen, weil das ist ein sehr, sehr hohes Gut. Und einige Leute denken, ja, das sind irgendwelche Extras, das sind irgendwelche Privilegien. Und da müssen wir eine andere Definition für finden. Und zwar, das ist die Unterstützung dafür, dass ich das Leben führen kann, was jemand anderes auch führen kann. Ich werde nie das Leben wie jemand anderes führen können. Mhm. Ich werde nie so sein können wie jemand anderes. Ich bin immer auf Hilfe angewiesen. Aber mit diesen Tools, mit diesen Hilfsmitteln, mit diesen Regeln, auf die wir uns geeinigt haben, ist es möglich, Teil der Gesellschaft zu sein. Mhm. Und wenn wir schaffen, da jetzt dieses Stigma loszuwerden, dass das Privilegien für Behinderte sind, wie zum Beispiel auch dieser Behindertenparkplatz. Dieser Behindertenparkplatz ist eine Notwendigkeit für jemanden, der nicht weit laufen kann. Wenn da jemand parkt, kann ich nicht am öffentlichen Leben teilnehmen, kann ich nicht schwimmen gehen, weil ich dann so weit laufen muss, dass ich nicht in die Schwimmhalle komme. Mhm. Und wenn man da schafft, da anzupacken und zu sagen, hey, das ist ein Hilfsmittel für jemanden mit einer Einschränkung, nimm dieses Hilfsmittel dieser Person bitte nicht weg. Dann, glaube ich, hätte man sehr, sehr viel erreicht. Und ich glaube, dann würde man auch ja nicht mehr von Inklusion sprechen müssen. Zum Beispiel, mein Verein hat nie von Inklusion gesprochen. Hm. Die haben das Wort nie in den Mund genommen. Ich bin einer von ihnen. Und sie haben versucht, Dinge so zu gestalten, dass ich Teil davon sein kann. Und mir Hilfsmittel an die Hand zu geben, dass ich eben Teil des Vereins sein kann. Hm. Und sie aber jetzt auch nicht alles umstellen müssen. Und ich glaube, diese Kombi, dass man sagt, okay, das sind keine Privilegien für Behinderten, sondern das sind Notwendigkeiten, das sind Hilfsmittel, die sind richtungsentscheidend. Ich glaube, wenn man da die Gesellschaft hinbekommt, das wäre schon mal ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Und wenn man dieses Stigma auch wegbekommen würde von Behinderte sind schwach, Behinderte können nichts leisten, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Problem. Und da muss man sagen, es kommt eine neue Generation von Behinderten. Mhm. Zum Beispiel, ich fahre einen 1er BMW. Meine Kollegin aus der Nationalmannschaft, auch schwer körperlich eingeschränkt, fährt einen Touareg. Und wir haben noch eine Kleinwüchsige, die fährt einen rosafarbenen Range Rover. Das hätte es vor 20 Jahren nicht gegeben. Und diese Generation möchte am Leben teilhaben. Diese Generation möchte am Job, am Berufsleben teilhaben. Und wir werden so lange dafür kämpfen, bis wir das erreicht haben. Aber wir werden es nicht erreichen, indem wir die gesamte Gesellschaft gegen uns aufbringen und einen Umsturz fordern, sondern wir werden es dadurch erreichen, indem wir sagen, das sind Hilfsmittel, mit denen wir uns angleichen können. Das ist auch kein Vorteil für uns, sondern das ist eine Notwendigkeit. Und wenn das die Leute verstehen und man das gut in die Gesellschaft verankern kann, glaube ich, muss man weder von einer Stigmatisierung irgendwann reden, noch über Inklusion, sondern dann hat man diese beiden Gesellschaften, behindert und nicht behindert, zu einer Gesellschaft vereint. Und das wäre ein wunderbarer, ja, ich glaube, das wäre wunderbar. Davon könnten beide Gesellschaften sehr viel profitieren.
Mhm. Ich habe ein paar Menschen in meinem Umkreis, die mit einer Behinderung leben. Das heißt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, je besser ich die kenne, desto mehr habe ich eine Wahrnehmung dafür, was die brauchen oder worauf muss ich achten. Ne? Oder wenn ich, keine Ahnung, einen Tisch bestelle, dass ich nicht das Restaurant nehme, wo die Toilette im Keller ist und da ist kein Aufzug. Das sind aber Sachen, darüber denkt man erst nach, wenn man tatsächlich mal damit zu tun hatte. Jetzt hat nicht jeder Menschen in seinem Umkreis, die eine Einschränkung haben oder eine Behinderung. Gibt's was, wo du sagst, ich würde mir wünschen, dass das was ist, worüber sich jeder mal Gedanken macht und was es mir in meinem Leben viel einfacher machen würde, wenn sich da jeder dran halten würde, abgesehen natürlich davon, Behindertenparkplätze freizuhalten. Das sollte sowieso selbstverständlich sein.
Boah, das ist eine schwierige Frage, weil warum soll ich mir über was Gedanken machen, was mich nicht betrifft?
Na, weil es dich gibt und weil es viele andere Menschen mit Beeinträchtigungen gibt.
Das stimmt, ja. Also ich mache mir darüber Gedanken und ich bin da auch sehr, sehr am Suchen nach der goldenen Formel. Wie kann man Leuten etwas sagen, näher bringen, ohne dass sie damit in Kontakt gekommen sind vorher? Und wie kann man aber auch in der kurzen Zeit, wo man mit dieser Person zusammen ist, dieses Bild so weit verändern, dass sie die wesentlichen Punkte versteht? Mhm. Und daran scheitere ich leider sehr, sehr oft. Und deshalb habe ich eine Plakataktion gestartet, die bei den Kleinsten ansetzt. Das heißt, dieses Plakat ist prinzipiell eher für Schulen geeignet und für Turnhallen, aber eher wirklich für Schulen und Kindergärten. Und meine Hoffnung ist, dass die Lehrer das vor Ort mit den Kindern besprechen. Dann kann man noch einen kleinen Film von mir anschauen. Da ist ein QR-Code, den kann man einscannen. Dann kommt man zu meiner Webseite, wo ein Film drauf ist. Und da versuche ich den Leuten zu zeigen, wie ich mir wünschen würde als Mensch mit körperlicher Einschränkung, wie man mit Menschen mit körperlicher Einschränkung bzw. mit mir umgeht. Das ist so einer der Versuche, die ich momentan unternommen habe, um da diese Bilder und diese Frames und diese Bilderrahmen, die Leute haben, aufzuweichen und zu schauen, dass man Leute sensibilisiert auf verschiedene Thematiken. Aber wie ich am Anfang gesagt habe, wenn ich niemanden habe, der behindert ist in meinem Umfeld, boah, Behinderung ist so komplex, ist so intensiv, das kann man sich einfach nicht vorstellen und darüber macht man sich auch keine Gedanken und das ist, glaube ich, etwas, wo dann auch Leute kommen, ach, die haben es doch gar nicht so schlecht oder dann gibt es auch Leute, die Da muss man sagen, einige Behinderte haben es auch kaputt gemacht mit ihrer Haltung und ihrer Art. Die sitzen nämlich genau in solchen Podcasts wie hier und sagen, boah, meine Behinderung hat mir so viel übers Leben beigebracht. Boah, ich bin dadurch irgendwie jetzt gefühlt ein ganz anderer Mensch. Die ganzen Hindernisse, die ich überqueren musste, die haben mich stark gemacht. Ja, wenn ich das als Nichtbehinderter lese oder sehe oder höre, denke ich mir, boah, Behinderung ist doch gar nicht mal so schlimm. Die werden stärker dadurch, die werden härter, gigantisch. Die haben ja eigentlich mehr Luxus dadurch. Super. Und das ist eben das, was leider oftmals ja eher kontraproduktiv ist, dass es so viele Behinderten gibt, die sagen, yeah, mein Leben ist geil. Weil natürlich, warum sollen sie auch sagen, ihr Leben ist scheiße, wenn ihr Leben geil ist? Aber man muss auch mal die dunklen Seiten zeigen. Und solange die Menschen diese dunklen Seiten nicht gesehen haben, das versuche ich teilweise in meinem Plakat auch zu zeigen, werden sie die Grundproblematik von Behinderung nie verstehen. Und ich glaube, es wäre einfacher, wenn man dieses Wort Behinderung oder generell diese Verbindung damit löscht. Und zwar zum Beispiel, wenn man sagt, okay, Leute dürfen auch auf dem Behindertenparkplatz parken, die schwanger sind. Weil zum Beispiel eine Schwangere, das, jeder hatte mal jemanden im Umkreis oder im Umfeld oder im Freundeskreis, wo die Frau oder wer auch immer schwanger war. Und da haben die gemerkt, boah, die können sich auf einmal nicht mehr die Schuhe binden, dann ab einer gewissen Woche. Und boah, die können auf einmal keine langen Distanzen mehr laufen. Boah, das ist jetzt irgendwie schwierig. Und wenn die Leute im Behindertenparkplatz anfahren würden, der auch für Schwangere zugelassen wäre, glaube ich, würde das in deren Kopf nochmal was ganz anderes machen, wo sie denken, ich nehme hier gerade jemanden den Platz weg, der eigentlich nicht so weit laufen kann, weil er sie erst schwanger ist oder weil die Person nicht so weit laufen kann. Ich glaube, das würde nochmal was ganz anderes in den Menschen auslösen, als wenn man nur auf dieses Thema Behinderung geht, sondern man muss andere Bilder schaffen, so wie du hast dir doch auch mal den Arm gebrochen, konntest das und das nicht machen. Aber das vergessen die Leute leider oftmals zu sehr oder zu schnell und verbinden das dann nicht mehr mit den richtigen Punkten. Und ich glaube, wenn man in der Gesellschaft neue Bilder finden würde, zum Beispiel das Bild jetzt der schwangeren Frau, die ich nicht als behindert definieren möchte, auf keinen Fall, aber...
Aber sie ist in auch, ihrer körperlichen Fähigkeit eingeschränkt.
Auch eingeschränkt und auch... in vielerlei Hinsicht kann sie nicht am alltäglichen Leben in der Form teilnehmen, wie jetzt ein Behinderter teilweise. Und ich glaube, wenn man solche Nebenschauplätze oder Nebenbilder eröffnen würde, würden die Leute sich leichter tun, sich mit Behinderung zu identifizieren und zu wissen, was das eigentlich bedeutet und was das mit sich bringt.
Sehr spannender Punkt. Ich weiß, dass es auch da unterschiedliche Ansichten gibt bei Menschen mit Behinderung, aber aus deiner Sicht... Möchtest du Hilfe angeboten bekommen, wenn jemand sieht, du könntest sie gebrauchen, oder möchtest du darum bitten?
Das ist eine sehr interessante Frage, die ich so nicht beantworten kann, weil es natürlich auch immer darauf ankommt, was an dem Tag schon passiert ist, ganz klar. Aber es ist auch bei jedem, wenn man mit vollen Einkaufstaschen vor der Tür steht und dann fällt die wieder zu und man hatte schon Stress an der Kasse und sonst wo, denkt man sich, boah, niemand kann mir helfen. Das ist beim Behinderten teilweise nicht anders. Prinzipiell fände ich es aber schön, wenn man mir Hilfe anbietet.
Okay.
Das wäre mir sehr wichtig, weil, wie schon gesagt, ich hasse es, in dieser Bittstellung zu sein und um Dinge zu bitten und zu beten und dann immer Danke und vielen Dank und Danke und schön und Danke, viel bitte, bitte, Danke. Das ist auch was, wo was mir jetzt nicht schwerfällt, aber was ich schön fände, wenn da gleich die Initiative von der anderen Person ausginge. Aber auf der anderen Seite wäre ich dankbar, wenn ich die Hilfe bestimmen könnte. Weil teilweise helfen Leute nur zu ihren Konditionen. Und das bringt mir nichts. Also wir standen auch mal an der Ampel und meine Mama hat sich mit jemandem unterhalten. Die Ampel ist auf grün geschaltet und auf einmal kam eine wildfremde Person und hat mich über die Straße geschoben. Da wollte ich nie hin. Also es war
das ist ja wie in einem schlechten Comic.
Ja, das ist wie in einem schlechten Comic. Ich dachte, ist jetzt hier feindliche Übernahme. Oder also weil das ist Entführung. So, wo man sich denkt, und ich so, hallo, hallo, ja, ich helfe Ihnen, ich bin da. Und ich sag, ja, meine Person, zu der ich aber eigentlich wollte, ist jetzt auf der anderen Straßenseite, weil du mich leider einmal drüber geschoben hast. Und dann hat die Person mich da stehen lassen und gesagt, ja, jetzt muss ich zum Bus. Und ich gesagt, ja, super, aber du hast mir eigentlich in eine viel prekärere Lage gebracht als vorher. Ich wollte diese Art von Hilfe gar nicht. Und da muss man sagen, da wäre... diese Art von Hilfe, wenn man die bestimmen könnte, besser. Oder zum Beispiel, ich bin letztens mit der Deutschen Bahn gefahren und habe einen Schaffner gefragt, ob er mir den Rollstuhl reinheben kann. Weil meine Mama ist zwar auch mit dabei, aber wir tun uns beim ICE immer sehr schwer. Mhm. Und dann hat er mich angeschaut und gesagt, nö. Hab ich gesagt, okay. Warum? Ja, aus arbeitsrechtlichen Gründen darf er mir den Rolli nicht reinheben. Wenn er sich da zerrt oder den Rolli beschädigt, dann das geht aus juristischen Gründen nicht. Ich so, okay, was machen wir? Ja, sie warten jetzt zwei ICEs, also das wäre dann nochmal eine Wartezeit von 3 Stunden gewesen, weil der übernächste ICE, der hat so eine Hebebühne, damit kann ich in den Rollstuhl dann reinheben. Wo ich gesagt habe, ja, aber in 3 Stunden bin ich schon zu Hause, wenn ich den ICE jetzt nehme. Ich warte jetzt nicht 3 Stunden an dem Bahnhof, dass eine Hebebühne reinkommt für etwas, dass sie mir den Rollstuhl reinheben. Sie müssen ihn mir nur reinheben. Nee, geht nicht. Da mussten wir jemand Außenstehenden fragen, einen der anderen Passagiere, ob er uns den Rollstuhl reinhebt. Weil ansonsten hätte die Person nicht geholfen oder nur zu ihren Konditionen geholfen in Form von diesem Hubwagen, der uns aber nichts gebracht hätte in der Form, weil der erst 2 Züge später gekommen wäre.
Das ist absurd.
Ja.
Und diskriminierend.
Diskriminieren finde ich ist immer ein sehr hartes Wort.
Ja, aber das ist ja so. Du kannst den Zug nicht nehmen, weil jemand sagt, oh, möchte ich nicht.
Beziehungsweise ich konnte bei dieser Person nicht auf Hilfe hoffen.
Mm. Oh je. Wenn man sich so die Geschichten vor allem aus deiner Kindheit anhört, als du noch näheren Kontakt auch zu anderen Kindern hattest, da gibt es auch in dem Buch, das deine Mutter geschrieben hat, ziemlich herzzerreißende Geschichten. Die mich besonders verfolgt hat, ist die von einem Kind, das sich einfach an euren Tisch im Restaurant gestellt hat und dich einfach eine halbe Stunde lang angestarrt hat. Ihr habt teilweise die Coping-Strategie gehabt, die Straßenseite zu wechseln, damit du einfach in Ruhe gelassen werden kannst. Dass du dich versteckt hast hinter deinen Eltern, wenn euch Kinder entgegengekommen sind, damit du deine Ruhe hast. Das klingt alles ganz schön ungemütlich und mich wundert ein bisschen oder ich bewundere, dass du trotzdem so positiv und so irgendwie optimistisch durchs Leben gehst und so viele positive Worte findest. Weil ehrlich gesagt kann man mit so einer Kindheit ja auch ganz schön bitter werden eigentlich, ne?
Ja, das stimmt. Obwohl, da bin ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar für, weil meine Eltern haben so ungefähr, als ich in der Lage war, Dinge zu verstehen, sich mit mir zusammengesetzt und gesagt, du wirst es schwerer haben im Leben. Du hast eine schwierigere Ausgangslage als viele, viele anderen. Und entweder gibst du auf und steckst den Kopf in den Sand oder du findest heraus, was dein Einflussbereich werden kann, wo du etwas leisten kannst, wo du etwas findest, wo du glücklich wirst. Und dann machen wir das. Und deshalb sind meine Eltern auch in den Profisport mit mir so eingestiegen, weil sie gesehen haben, das ist etwas, wo ich persönlich Einfluss nehmen kann, wo ich persönlich mich entwickeln kann und was mir einfach extrem viel Freude bereitet. Und deshalb haben meine Eltern mich in der Form auch so unterstützt bei diesem enormen Schritt mit dem Leistungssport. Und da bin ich ihnen sehr, sehr dankbar, dass sie mir diese 2 Optionen gegeben haben und auch genannt haben und auch gesagt haben, was mit diesen Optionen einhergeht. Und zwar, sie haben gesagt, im besten Fall kannst du, wenn du jetzt nicht aufgibst und weitermachst, irgendwann ein relativ selbstbestimmtes Leben führen können. Wenn du gleich aufgibst, wirst du es nie können. Und dann wird es für dich nur Plan B oder beziehungsweise Plan A geben, Behindertenschule, Behinderteneinrichtung, zack, bumm, good luck. Oder du raffst dich auf und du kämpfst, dann wird es hart werden, keine Frage, aber wir werden immer bei dir sein, wir werden dich immer unterstützen, aber dann kannst du auch was erleben, dann kannst du auch dein Leben irgendwann im besten Fall so gestalten, wie du es möchtest. Und natürlich, wenn mich jetzt jemand auslacht im Schwimmbad, kann ich mich entscheiden, am nächsten Tag nicht mehr schwimmen zu gehen. Aber das ist doch nicht etwas, was ich möchte, sondern ich möchte genau am nächsten Tag wieder in der gleichen Schwimmhalle stehen. Vielleicht sogar in 5 Stunden möchte ich wieder in dieser Schwimmhalle stehen. Und da habe ich gelernt, es ist viel, viel schlimmer, wenn man sich von Leuten etwas wegnehmen lässt, als wenn man dann versucht, Kämpfe zu vermeiden und Dingen auszuweichen. Und das ist es, was ich mache. Ich könnte mich der Gruppe auch stellen. Ich könnte auch hingehen, mich von ihnen auslachen lassen und dann, wenn sie nicht mehr genügend Luft haben, weil sie mich so lange ausgelacht haben, könnte ich sagen, so Kinders, jetzt führen wir mal eine Unterhaltung über Inklusion, über Behinderung. Könnte ich machen, ja, aber dafür fehlt mir die Kraft und die Energie. Und dann entscheide ich mich doch lieber, diesen Kampf zu vermeiden, wenn es geht, Und ich sage nicht, dass es gut ist, dass ich das mache. Ich finde auch, man müsste die Eltern viel mehr in die Pflicht nehmen. Wie schon gesagt, die Eltern von diesem Kind hätten auch kommen können und das Kind mitnehmen können und fragen können, hey, du hast das Kind angeschaut, wollen wir vielleicht jetzt dem Kind auch mal eine Frage stellen oder wollen wir wieder zu unserem Tisch gehen? Aber nein, die Eltern denken sich, oh Gott sei Dank, das Kind ist weg, wir können alleine essen. Ja, have fun, go for it, ist uns egal. Mhm. Und das ist viel, viel schlimmer.
Mhm.
Und ich muss auch sagen, die Kinder, die dann auf einen zeigen und lachen, das tut weh. Das ist wie eine Narbe. Das ist wie, als würde man jemanden schneiden und das hat mittlerweile sehr viele Narben bei mir hinterlassen. Aber am schlimmsten sind die Reaktionen von den Eltern. Wenn man dann versucht, mit dem Kind ein Gespräch anzufangen und sofort ein Elternteil dazwischen springt und sagt, was machen Sie mit meinem Kind? Lassen Sie mein Kind in Ruhe. Mein Kind ist gerade in einer hochsensiblen Phase. Das muss ich noch finden. Seien Sie still. Sie haben mir nichts vorzuschreiben, wie ich mein Kind zu erziehen habe, wo ich sage, will ich auch gar nicht. Aber offensichtlich hast du deinem Kind nicht beigebracht, dass man nicht auf andere Leute zeigt. Deshalb scheint es jetzt offensichtlich mein pädagogischer Auftrag zu sein, weil du ihn vernachlässigt hast. Oh, wenn man so einsteigt, das wird ein hartes Gespräch und ein harter Abend. Kann ich gleich sagen. Hatten wir hatte ich zweimal. Macht nicht unbedingt mehr Freude. Und da bitte ich auch an alle Eltern, die jetzt zuhören, versucht euren Kindern Benimmregeln diesbezüglich beizubringen. Dieses ganz klassische, man zeigt nicht und man lacht nicht. Man kann Fragen stellen, man kann kommen und sagen, hey, bist du kaputt? Habe ich kein Problem mit dieser Ausgangslage, mit dieser Frage beantworte ich gern alles. Aber dieses Lachen, dieses Zeigen, dieses Vorverurteilen, man greift mich für etwas an, was ich nicht kann. Also wenn ich Nutella verschmiert hätte und einfach zu blöd war, mich vorm Rausgehen nochmal im Spiegel anzuschauen, muss man auch nicht lachen. Aber das ist es nicht. Sondern ich bin gefangen in meinem Körper und es ist jeden Tag oder sehr oft sehr schwer zu ertragen. Das heißt, ich brauche nicht noch jemanden, der auf mich zeigt und mir nochmal den Spiegel vorhält, dass ich anders bin als diese Person. Weil das weiß ich in dem Moment, wo ich selber jeden Morgen in den Spiegel schaue. Und deshalb bitte ich da die Leute oder die Eltern vor allem, sagt euren Kindern oder ermutigt eure Kinder zu fragen und neugierig zu sein, aber gebt ihnen auch die Grenzen, wo man sagt, hey, nur weil du es gerade lustig findest, gibt es dir noch lange nicht das Recht, dass du dich jetzt über jemanden lustig machst.
Ist ja überhaupt nicht lustig. Jetzt hast du mir ehrlich gesagt so ein bisschen das, was ich als letzte Frage mir überlegt hatte, schon ein bisschen vorweggenommen. Deswegen kommt jetzt eine andere letzte Frage, nämlich was gibst du denn Eltern und vielleicht auch Kindern mit, die in den Parasport wollen? Was ist dein wichtigster Rat für jemanden, der oder an dein sechsjähriges Ich? Du hast gerade schwimmen gelernt und du hast gemerkt, boah, Wasser ist toll, da fühle ich mich wohl, das will ich weiter können. Was ist dein wichtigster Rat an dich selbst als Kind?
Ich glaube, wir haben so die wichtigsten Vorschläge eigentlich schon in dem Podcast behandelt mit sei kompromissbereit, sei hab die nötige Ausdauer und versuch ins Gespräch zu kommen. Weil es wird immer Leute geben, die sich vor dir stellen und die dir versuchen, diesen Weg zu verbauen. Und dann hast du keine Chance. Und das ist sehr, sehr schade und das ist traurig. Und dafür kämpfe ich auch um der nächsten Generation von Behinderung oder Behinderten ein einfacheres Leben zu geben oder zumindest manche Barrieren, die völlig unnötig sind, schon mal abzubauen. Aber ich glaube nicht, dass ich es vollkommen schaffen werde in meiner Lebenszeit. Deshalb ermutige ich jeden, bleib offen, versuch dran zu bleiben, sei kompromissbereit und hab aber auch den Atem durchzuhalten. Und am Ende des Tages, das ist jetzt eine negative Formulierung, deshalb hoffe ich, dass danach noch eine Frage kommt, weil ich würde gerne auf etwas Positives enden.
Kriegen wir hin.
Mach eine Kosten-Nutzen-Abrechnung. Wenn du dir diesen Sport nicht leisten kannst, nicht finanziell gesehen, sondern einfach, weil es dein Umfeld und verschiedene andere Dinge nicht hergibt, dann such dir etwas anderes. Dann kämpfe einen anderen Kampf. Dann investiere deine Energie in etwas, was sinnvoller ist, was besser ist. Und deshalb empfinde ich den Leistungssport als enormes Privileg, weil es ist nicht selbstverständlich, dass ich hier sitzen darf und dass ich diese Erlebnisse haben durfte, die ich hatte. Und deshalb bin ich jeden Tag dankbar, dass ich in die Schwimmhalle fahren darf und dass ich dieses Leben leben darf und führen darf. Und deshalb kann ich jedem Behinderten raten, euer Leben ist anstrengend genug. versucht etwas zu finden, was euch Spaß macht, was euch einfach fällt, weil der Sport sollte einem einfach fallen. Der Sport sollte einen Spaß machen und nicht noch mit sehr, sehr vielen Mühen verbunden sein. Und deshalb, das ist etwas, was ich auch sagen kann, weil meine Trainer wissen es, wie sie es einschätzen sollen. Ich überlege jedes Jahr oder regelmäßig, ob ich mit dem Leistungssport aufhören soll. Nicht, weil er mir keine Freude mehr macht oder nicht, weil ich keinen Bock habe, mich noch weiter zu entwickeln, sondern weil das System drumherum einfach so anstrengend und kräfteaufreibend ist, dass ich mir denke, ist es wirklich wert, mich da weiter zu investieren? Und dann bin ich im Wasser und habe meinen ersten Wettkampf und sage, aber sowas von ist es wert, dass ich mich da weiter investiere. Und man muss auch dazu sagen, Sport ist ja nicht gleich Sport. Man kann auch Sport treiben, ohne im Verein zu sein. Man kann auch Sport treiben, ohne jetzt eine gewisse Sportart auszuüben. Man kann ins Fitnessstudio gehen, man kann sich fit halten. Das würde ich jedem Behinderten, jedem Menschen auch dringendst empfehlen, dass sie das machen, weil einfach dieses Körpergefühl zu haben, zu wissen, was man ansteuern kann, wie man es ansteuern kann, das gibt einen unglaublich viel zurück. Und ich konnte mich auch nur entwickeln, weil ich Kraftsport gemacht habe. Deswegen kann ich teilweise eine Tür aufziehen. Deshalb kann ich, wenn ich auf einer rutschigen Fläche stehe, mittlerweile die Balance halten, weil ich weiß, welchen Muskel ich wann wie ansteuern muss. Da hat mir der Sport sehr, sehr viel zurückgegeben. Jetzt nicht unbedingt der Schwimmsport, aber einfach, dass ich Sport gemacht habe. Deshalb ist meine Ermutigung oder beziehungsweise mein Rat, versucht etwas zu finden, was euch Kraft gibt. Und wenn es nicht der Sport ist, dann sucht euch vielleicht etwas anderes.
Dann hänge ich jetzt noch eine allerletzte Frage dran.
Danke.
Wo ist das Wasser am allertollsten? Wo schwimmst du am liebsten?
Oh, das Wasser am allertollsten, das ist eine sehr gute Frage. Also am liebsten schwimme ich tatsächlich in Berlin, weil da in der Olympiahalle ist das Wasser einfach am schnellsten und am schönsten. Aber ich schwimme auch sehr, sehr gerne in meiner eigenen Halle, einfach weil da ist mittlerweile so viel Blut, Schweiß und Tränen vergossen worden, dass das einfach für mich wie ein Wohnzimmer ist. Deshalb die Hanna-Stockbauer-Halle über alles.
Okay. Josia, ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Einblicke, für deine vielen Gedanken. Und wünsche dir für deinen weiteren Weg und vor allem für deine nächsten Bahnen ganz viel Erfolg und dass du vor LA nicht auf die Idee kommst zu sagen, ich lasse das jetzt.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Schnitt und Produktion sind in dieser Woche von Tobias Götz und mir. Unsere Grafiken sind von Franziska Schäfer und Sahar Nezat-Barom. Mein Name ist Andrea Pauli und ich bin für Recherche, Redaktion und Moderation verantwortlich. Wenn ihr Feedback, Fragen oder einen Wunschgast habt, dann schreibt mir an podcast@mgo-lokalemedien.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.